Ausgabe 46 des Science Busters Podcasts und diesmal geht's um Wahnsinn, was ich zwischen Weihnachten und Neujahr immer zunehme.
Naja, in Wirklichkeit nimmt man eher zwischen Neujahr und Weihnachten zu.
Willkommen zur 46. Ausgabe des Science Busters Podcasts am Stefanitag. Viele werden gerade vom Stefani-Ritt, von der Pferdesegnung zurückkommen. Zwischen den Jahren ist angebrochen, wie das seit rund zwei Jahrzehnten auch gern genannt wird. Und nur noch 4 Ausgaben, dann werden wir tatsächlich so lange durchgehalten haben, dass die 50. Ausgabe des Science Busters Podcast vom Stapel gelassen wird, vermutlich im Rahmen einer Schiffstaufe mit Sektflaschen zerschellen. Produziert wird der Podcast wie immer mit Unterstützung der TU Wien und der Uni Graz. Mein Name ist Martin Puntigam und heute sitzen wir zum zweiten Mal gemeinsam gegenüber Alexander Pürzel, Sportwissenschaftler und zweimaliger EM-Medaillengewinner im Kreuzheben, was aber mit Ostern nichts zu tun hat, sondern es ist eine Kraftsportart. Und der Molekularbiologe Martin Moder. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Letzte Ausgabe, nämlich Ausgabe 45, habe ich mit David Hu und Elisabeth Oberzaucher gesprochen über Number One und Number Two, also das große und kleine Geschäft in der Naturwissenschaft, Ohrenschmalz über die Manneskraft von Autokraten und wie genau man sowas beforscht. Und was bei Toxoplasmose so passiert in Mäusen, Menschen und speziell bei Wölfen. Wie wir zu dritt das letzte Mal zusammen waren, zwar Anfang Juli, noch vor dem Sommer, Science Busters Folge 34 unter dem Titel Wie viele Kniebeugen schafft eine gestoffte Peking-Ente?
Es waren doch mehr als angenommen.
Ja. Um das kurz noch zu präzisieren, gestofft heißt, dass man verbotene oder zumindest leistungsfördernde Substanzen nimmt.
Genau, im englischsprachigen Raum würde man sagen juiced, gesaftet, mehr oder weniger. Richtig, wenn man leistungssteigernde Substanzen nimmt, die auf einer offiziell anerkannten Dopingliste stehen, die im WADA-Code, im World Anti-Doping Agentur-Code festgehalten wird, richtig.
Eine Peking-Ente, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie die in den Titel gekommen ist. Müsste ich selber nachhorchen in Folge 34, ist mir entfallen.
Mir eigentlich auch. Ich muss ehrlich sagen, klingt aber sehr interessant.
Steht aber nicht auf der Dopingliste per se.
Es gibt noch eine Beschreibung von damals, die ich gefunden habe. Wir sprechen über Performance-Enhancing-Drugs im Sport und Alltag, wie viel Gewicht ein Kreuz aushält, ob man auf der Toilette eine Kleinigkeit zu naschen auf Vorort haben sollte, falls es zur Dopingkontrolle kommt. Und wie eine Peking-Ente Mr. Universe werden könnte. Ja, das ist wenig konkretere Hinweise, muss man wirklich einmal im Archiv stöbern, das ja mittlerweile tatsächlich schon ein beachtliches Volumen erreicht hat. Heute wollen wir uns dem Datum entsprechend in 5 Tagen, ja, richtig subtrahiert, ist das Jahr zu Ende. Da verwenden die Leute die Zeit sehr oft, so ab Weihnachten, aber eigentlich schon den ganzen Dezember, um... Martin Moder versucht die ganze Zeit sublim ein ASMR-Audio hineinzuschmuggeln.
Sublim mache ich das sicher nicht. So, sicher nicht sublim. So. Okay, bin fertig.
Ja?
Fertig, sublimiert. Ja.
Heute beschäftigen wir uns mit ganz was anderem, nicht mit Peking-Enten, das haben wir eben schon ausführlich gemacht, wie Sie alle gut erinnern können, sondern es ist die Zeit der guten Vorsätze, beziehungsweise der, wie soll man sagen, der aufgemachten Hosenbundknöpfe nach Weihnachten, wenn man vor lauter Keks und Völlerei die Hose kaum noch zubringt. Wir wollen heute uns anschauen, was ist der Gegensatz zwischen Winterspeck und Strandfigur und ob man da nicht eigentlich gegenzyklisch arbeiten sollte, weil wenn der Winterspeck da ist, dann im Frühjahr schaut man immer, dass der Winterspeck wegkommt und wenn der Sommer schon vor der Tür steht, dann möchte man gerne eine Strandfigur haben. Aber eigentlich sollte man es ja umgekehrt machen, nämlich die Strandfigur jetzt beginnen herzustellen und wenn man Winterspeck haben möchte, sollte man im Sommer zu futtern beginnen. Dazu kommen wir dann vielleicht später, beginnen tun wir mit Alkohol.
Wie so oft das ganze Problem eigentlich beginnt.
Also Aperitif quasi.
Die Ursache und die Lösung jeder Problematik.
Manche haben schon im Advent nichts getrunken, wie das heißt, also keinen Alkohol, nichts trinken wäre natürlich fatal den ganzen Advent und lassen es jetzt krachen nach dem 24. Dezember. Andere nehmen sich fürs neue Jahr vor, weniger Alkohol zu trinken. Zum Thema Alkohol und Gesundheit generell, wie gibt es da einen Zusammenhang, außer dass man auf Alkohol verzichten sollte, wenn man gesund bleiben möchte, oder stimmt das überhaupt nicht?
Ja, es ist ja interessant, es werden ja immer wieder Studien herangezogen, wo drinnen doch als Ergebnis oder als Korrelation herauskommt, dass Leute, die ein gewisses Maß, ein geringes Maß an Alkohol trinken, doch eventuell sogar 25-40% weniger häufig an koronaren Herzkrankheiten erkranken, dass sie tatsächlich ein geringeres Schlaganfallrisiko haben, dass sie seltener an Diabetes erkranken. Man muss dazu sagen, dass diese groß angelegten, mit riesigen Probandengruppen gespickten epidemiologischen Studien ein großes Problem haben, dass zwar eventuell eine Korrelation besteht zwischen einem moderaten, so werden wir noch einmal hören, was ein moderater Alkoholkonsum ist, zwischen einem moderaten Alkoholkonsum. Also
wenn es einen Moderator gibt, der sagt, eins, zwei, super und alle trinken, das ist kein moderater, sondern ein moderierter Alkoholkonsum.
Ja, das wäre auf jeden Fall zu heavy. Und dass es eigentlich nicht unbedingt der kausale Zusammenhang sein muss, denn Leute, die vielleicht dieses eine Bier am Tag trinken oder beim Achtel Wein zusammensitzen, sind vielleicht Leute, die einfach ein stressfreieres Leben haben, die bessere soziale Kontakte haben, die einfach ihre Probleme vielleicht in einer Gruppe besprechen und dadurch den Stress minimieren und erhöhter Stressindex durch unterschiedliche Tests gemessen, der korreliert sehr, sehr stark mit der Inzidenz von koronaren Herzkrankheiten. Aber auch erhöhter Stress korreliert tatsächlich auch mit Todesarten eigentlich, die extern gesteuert sind, also Autounfälle, Bandenkriege, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn ich mehr Stress habe, dann komme ich eher in solche Konfliktsituationen oder reagiere unadäquat. Und
möchte auch immer einer Bande beitreten, wenn ich ein Bier getrunken habe.
Richtig, man neigt ja dazu, man sucht dann die Bande und zieht dann mehr oder weniger in den Kampf oder was auch immer.
Da kommt der Tod, wird über die Bande gespielt quasi.
Aber man muss aufpassen mit genau solchen Zusammenhängen, die vielleicht gar nicht mit dem Alkohol zu tun haben. Also man geht stark davon aus, dass er mit dem gar nicht zu tun hat. Es dürfte aber so sein, dass ein moderater Alkoholkonsum nicht unbedingt große negative Auswirkungen hat.
Also es ist auch so, dass Leute, die Zeit haben, eben einen guten Rotwein, wie man seit ein paar Jahrzehnten sagt, also sagt da kaum jemand, oh, jetzt nehme ich mal Zeit und heiz den Kachelofen an und dann trinkt man gemeinsam einmal ein schlechtes Glas Rotwein, sondern da wird immer die Tautologie bemüht und da wird der Rotwein auch noch als gut bezeichnet, als ob das nicht selbstverständlich ist, dass man einen schlechten eh nicht austrinken wird. Die sind ja oft auch wohlhabender und besser versichert und besser untersucht und haben dadurch erhöhte Überlebenschancen.
Wahrscheinlich, ja. Also bei uns hat schlechter Rotwein, bei uns im Land haben wir immer gesagt Mistviererwein. Das hat man hoffentlich eh nicht so oft daheim.
Man versucht schon immer solche Dinge natürlich herauszurechnen, auch wenn man so epidemiologische Studien macht und jetzt sieht man zum Beispiel, dass die Leute mit einem moderaten Rotweinkonsum tendenziell vielleicht ein bisschen länger leben als die, die gar keinen Alkohol trinken. Da kann es natürlich sein, dass das ist, dass eher die Gehobenen sind, die sich halt auch fünfmal die Woche ein MRT leisten können, wenn sie das wollen. Und aber da, also wenn es eine gut durchgeführte epidemiologische Studie ist, dann versucht die schon so sozioökonomische Faktoren herauszurechnen. Also dann vergleicht sie quasi, wie soll man sagen, die reichen Alkoholtrinker mit den reichen Nicht-Alkoholtrinker, salopp gesagt und so weiter. Und es ist halt aber immer die Frage, wie gut das gelingt, wirklich alle Faktoren herauszurechnen. Jetzt könnte man sagen, vielleicht ist es so, dass Leute, die viel Alkohol trinken, auch tendenziell viel rauchen. Ja, das wäre dann auch wieder ein Faktor, den man rausrechnen muss. Und solche Dinge, die korrelieren ja auch. Das heißt, am sichersten ist man natürlich, wenn man immer auf das schaut, wo man weiß, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt. Man weiß zum Beispiel, dass Alkohol ab einer gewissen Menge schon auch krebserregend wirken kann. Mhm. Speiseröhrenkrebs natürlich vor allem. Aber es ist allgemein eigentlich einer unter den Top 3 Faktoren, wo man sagt, da hat man die größte Möglichkeit anzusetzen, um das Tumorrisiko zu reduzieren. Ja, also das sind eigentlich Tabak, Alkohol und Übergewicht. Das sind die Top 3 Schrauben, an denen man drehen kann. Und die Frage ist halt, ab welcher Menge wird's ein Risiko, das man als relevant betrachten sollte?
Aber sagt man dann als Arzt, als Ärztin am übergewichtigen Patienten, sie sind so dick, jetzt sollten sie nicht noch rauchen und trinken, oder sagt man dann, bei ihrem Übergewicht ist das auch schon wurscht?
Es kommt drauf an. Wahrscheinlich, wenn man Interesse daran hat, dass er noch öfter kommt. Also die Wahlärzte werden sie wahrscheinlich ein bisschen sensibler ausdrücken als die Kassenärzte.
Also es ist immer ein Zusammenfließen von Risikofaktoren, die natürlich dann zu einem Gesamtrisiko führen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, weil du das richtig angesprochen hast, Martin, das ist gar nicht so einfach, das zu definieren, was ist Alkoholmenge, die noch okay ist und welche nicht. Die meisten Studien, die ich gelesen habe, die gehen von einer Alkoholmenge aus, wo man sagt, okay, ein moderater Alkoholkonsum liegt irgendwo im Bereich von bei Männern, das wird doch oft getrennt, bei Männern bei 2 Standard-Drinks am Tag und das ist natürlich über die Woche, wenn man an einem Tag weniger trinkt, dann sollte man das nicht am anderen Tag dann auffüllen, das Kontingent. Ja.
Und wenn ich eine Woche krank bin, dann kann ich mich dann am Tag der Genesung kann ich mich komplett wegschießen.
Das wäre ein Problem, ja. Und bei Frauen ist es ein Standard-Drink. Das heißt, muss man mal wissen, was ein Standard-Drink ist. Ein Standard-Drink sind ungefähr 10 bis 13 Gramm Ethanol. Das ist ungefähr drinnen in einem 5%igen Bier, und zwar ein Drittel Liter.
Also ein Seiterl Bier, ein normales Märzenbier ungefähr, genau. Ein Seiterl, dann hat man diese Menge schon
intus. Bei zwei bei Männern und
ein Drittel ist auch so eine normale Bierdose, so eine große. Ist das,
ich glaube, es ist ein halber Liter.
Es gibt beides. Die kleineren Dosen sind 0,33 und die Halbliter-Dosen sind ein bisschen größer. Weil ich mehr rein muss, sind sie ein bisschen größer.
Also, ja. Offensichtlich, wir sind ja eigentlich eher in der Antialkoholiker oder in der Sparte zu finden eigentlich. Obwohl wir oft so interessante Ausdrücke verwenden. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass wir viel zu trinken. Also ich glaube, wir trinken generell alle relativ am unteren Ende der Möglichkeiten, sagen wir so. Aber ja, es ist ungefähr zwei dieser Standarddrinks bei Männern und ein Standarddrink bei Frauen pro Tag. Und das Ganze halt, das
wird man unter Moderaten. Viele Jahre durchgehalten.
Genau. Über viele Jahre durchgehalten. Man spricht tatsächlich, also die meisten Health Professionals, würde man mal sagen, sprechen sich aus, dass eine Pinch-Drinking-Episode, auf Deutsch, man sauft zu, dass das so selten wie möglich eigentlich stattfinden sollte. Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2. Wenn man jetzt tatsächlich diese Studien sich anschaut und sagt, okay, ein Achterl am Tag, das ist nämlich ungefähr das gleiche Äquivalent an Alkohol, schadet nicht, sondern könnte sogar positiv wirken. Wenn ich nicht trinke, dann sollte ich weiter nicht trinken und mir nicht den Gesundheitsratschlag holen, okay, jetzt fange ich zum Saufen an, weil es ja offensichtlich gesünder sein könnte.
Also zwingen soll man sie nicht.
Nein, das ist ein Trugschluss, ja, das ist ein Problem. Ja. Aber es ist nicht so viel. Also man muss sagen, es ist wenn man so ein Bier am Abend trinkt, zum Essen dazu, dann sind wir eigentlich schon mal aufgefüllt.
Gibt es da Arbeiten? Ich meine, wahrscheinlich gibt es das, ich kenne nichts dazu. Ist es problematischer, wenn ich jeden Abend einen halben Liter Bier trinke oder wenn ich alle 3 Tage eineinhalb Liter Bier trinke?
Das ist auf jeden Fall intelligenter. Man sollte nicht mehr als 3 dieser Standard-Drinks pro Tag trinken.
Ah ja, also es gibt so das Upper
Limit. Genau, das ist richtig, genau. Es gibt so Upper Limit pro Tag, dass man noch immer moderaten Alkoholkonsum fröme und noch nicht heavy werde, sagen wir so.
Aber was ist das Problem? Was ist der limitierende Faktor? Weil die Leber dann nicht nachkommt oder weil der Metabolismus an sich Schwierigkeiten hat? Das Achterl Wein am Abend, das Seiterl Bier und so, das ja eben stressreduzierend wirken soll und auch kann, beziehungsweise oft ja nur der Indikator dafür ist, dass Feierabend ist und die Leute automatisch weniger Stress haben und dann Zeit haben für ein Achterl Wein und ein Seiterl Bier. Das ist ja eine Erklärung, und die andere ist, Alkohol ist ja ein Lösungsmittel, das verwendet man ja beim Fensterputzen, dass das auch die Gefäße von Substanzen und von Belagen frei macht und dass dadurch die Blutzirkulation besser funktioniert und man weniger leicht einen Herzinfarkt hat. Das hört man ja auch manchmal.
Die sehr interessante Konklusion, ich muss ehrlich sagen, der Traum jetzt nicht nachgehen. Ich beginne mit dem, was du als erstes gesagt hast, wo eventuell das Problem liegen könnte. Also im Endeffekt, das haben wir jetzt aufgeschrieben, gibt es ja 2 Enzyme, die Alkohol primär umwandeln zu weniger toxischen Substanzen. Das ist einmal Alkoholdehydrogenase und einmal Aldehyddehydrogenase. Mhm. Und es gibt aber im Körper auch ein zweites System, welches Alkohol im Endeffekt zu weniger schädlicher Substanz umwandeln kann. Und das ist das sogenannte mikrosomale Ethanol-oxidierende System. Und bei moderaten Trinkern ist es nur zu 10% beteiligt. Bei Leuten, die mehr trinken, ist es zu einem viel höheren Prozentsatz beteiligt. Und da kommst du dann zu dem Problem, dass es für andere Substanzen, für die es vielleicht ebenfalls notwendig sein könnte, nicht mehr da ist. Und dann habe ich ein bisschen ein Problem, weil Alkohol, und haben wir zuerst schon gesprochen, hat als Toxin tatsächlich Stoffwechselpriorität.
Das ist jetzt sehr schön ausgedrückt. In Wirklichkeit muss man sagen, Alkohol ist ein Gift für den Körper.
Genau. Ja, also ja, richtig. Also, und es muss aus dem Körper irgendwie raus. Und bevor der Körper sich um irgendwas anderes kümmert, muss das weg.
Und das ist die Reihenfolge. Das muss man wissen, wenn man was trinkt.
Ja.
Also das hat es ja vor 3, 4, 5 Jahren, keine Ahnung, wie das Reinheitsgebot 150 Jahre gefeiert hat oder was nicht, 250 Jahre, irgendein rundes Jubiläum. Wie der Jubiläum vom Reinheitsgebot war, ist kurz davor eine Studie aufgetaucht, dass ganz geringe Spuren Glyphosat im Bier gefunden worden sind und da war großes Hallo. Und den Leuten hat man dann halt ausrichten müssen, wenn ihr ein Bier trinkt, dann braucht ihr euch um das keine Sorgen machen.
Ja, das habe ich ja auch ein bisschen verfolgt damals, was man da oft geht. Das ist überhaupt so, wenn es um diese Spurenanalytik von irgendwelchen Schadstoffen geht, dann gibt's halt zwei Fragen. Die Frage ist, kann man was nachweisen? Und die Frage ist, überschreitet es den Grenzwert? Und das, und der Grenzwert ist immer so festgelegt, dass selbst wenn ich noch die 10- oder 100-fache Dosis davon nehmen würde, würde ich nicht erwarten, dass das bei Menschen irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Mhm. Spurenanalytik hat das große Problem, dass sie sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Das bedeutet, selbst wenn minimalste Mengen von irgendwas in irgendwas drin sind, finde ich das meistens.
Ich Was ja an sich gut ist, dass wir in der Lage sind, das zu machen.
Grundsätzlich gut, die Frage ist, wie man es kommuniziert. Ich habe einmal einen Artikel gelesen in einer Zeitung, in einer guten Zeitung eigentlich, die geschrieben haben, sie haben Mengen überhalb der Nachweisgrenze in einem Lebensmittel festgestellt. Und ich habe mir gedacht, gut, willst du Mengen unterhalb der Nachweisgrenze feststellen? Wie stellt ihr euch das vor? In dem Moment, wo ich irgendwas nachweise, ist das per Definition überhalb der Nachweisgrenze. Die Frage ist es überhalb der Grenzwerte? Und wenn man sich das angeschaut hat, was noch immer Faktor 10 unter dem Faktor, der den Grenzwert darstellt, und der ist nochmal deutlich unter dem Faktor, wo man sich irgendwelche Auswirkungen erwarten wird. Das heißt, Glyphosat mit Glyphosat, also das ist dieses Spritzmittel, das man verwendet, das auf den Roundup drin ist, das hat halt einen sehr negativen Ruf, weil es ein bisschen eine offene Frage ist, ob wenn man das als Landwirt ohne entsprechende Schutzausrüstung in großen Mengen aufs Feld aufträgt, ob das bei den Landwirten gesundheitliche Probleme verursachen könnte. Dass das als Lebensmittelrückstand, ja, in den Mengen, in denen es vorkommt, irgendwelche nennenswerten, also Probleme bei den Konsumenten verursacht, das steht nicht zur Debatte. Ja, das ist auch einfach der Grenzwert viel zu streng angesetzt. Und was man halt jetzt im Bier, und deswegen war das mit dem Bier halt so eine lustige Geschichte, was da die Situation war, da waren halt minimalste Mengen von Glyphosat, ja, eh weit unter dem Grenzwert, den sie eigentlich haben dürfen. Und das ist total skandalisiert worden, weil Glyphosat als potenziell krebserregend eingestuft ist bei der WHO, wohingegen halt Alkohol, wo sich da die zigtausendfache Menge in einem Bier befindet, als krebserregend eingestuft ist. Also das ist vollkommen irrational, wenn man Bier trinkt, dass man sich da um eine Substanz Sorgen macht, die in der Menge garantiert eigentlich völlig unproblematisch ist, und um die andere Substanz, wo man weiß, dass die eigentlich in der Menge, in der es drin ist, tatsächlich Krebs verursachen kann, dann halt ein Riesenskandal drum versucht aufzubauen. Also das war ganz lustig. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, oje, 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 das ist...
Wirklichkeit ist es so, du möchtest damit einen Hammer auf den Finger hauen und hast aber Angst vom Luftzug, den der Hammer vor sich hertreibt.
Dass du verkühlst.
Hervorragende Analogie, die mir so sicher nicht eingefallen wäre. Also da bin ich ganz zufrieden.
Ja, super, ja.
Aber es ist einer dieser Tumorfaktoren, das ist ja auch, was du gerade angesprochen hast, Alex, diese Aldehyd-Dehydrogenase, die finde ich ja ganz interessant. Also es wird ja zuerst der Alkohol abgebaut von der Alkoholdehydrogenase und da entsteht aber dieses Acetaldehyd. Mhm. Und das ist aber per se eine Substanz, die DNA schädigend sein kann. Also das weiß ich, weil ich war ja ganz, ganz unangenehm zu den Zellen bei mir im Labor. Ich wollte ihnen dauernd DNA-Schäden verpassen und da habe ich ihnen halt zum Teil auch Acetaldehyd draufgeschmissen, um da DNA-Schäden zu verursachen.
Was ist Acetaldehyd? Kann man das volkstümlicher ausdrücken oder muss man den Ausdruck einfach nehmen und
akzeptieren?
So tun, als hätten wir, als wüssten wir eh, worum es geht?
Also wüsste jetzt nicht, wie ich das anders beschreiben könnte, als dass ich das irgendwie anschauen würde, wie das chemisch ausschaut, was ich ehrlich gesagt jetzt aus dem Kopf gar nicht weiß, aber es ist auf jeden Fall eine dieser Stoffwechselprodukte, mit denen du überhaupt keine Verwendung im Körper hast und die möglichst schnell weg sollen. Und dafür hast halt, weil es eben auch die DNA schädigen kann. Also wir wissen, manche Krankheiten, Fanconi-Anämie zum Beispiel, glaubt man, dass das eine von den Zwischenprodukten ist, die dann tatsächlich Tumore verursachen.
Und das ist aber was der Körper selber herstellt, während er irgendeine andere Substanz, in dem Fall zum Beispiel Alkohol, abbaut?
Genau. Und wenn er es aber schnell wieder weiter verstoffwechselt, ja, wir haben ja haufenweise hochtoxische Stoffwechselprodukte, der Körper ist halt gescheit und macht die gleich wieder weg, dann ist das alles in Ordnung. Ja, das macht ihm diese Aldehyddehydrogenase. Aber, und das ist ein Problem im asiatischen Raum, da gibt es ganz viele Leute, die können nicht gescheit Alkohol trinken, weil denen...
Weil sie es nicht vertragen, nicht weil sie sappern oder ausschütten.
Das geht bei Alkohol oft Hand in Hand. Also es kommt immer darauf an, bei wie viel Standardeinheiten man jetzt gerade steht. Aber die haben oft einen Gendefekt in der Aldehyddehydrogenase. Und was dann passiert, wenn die Alkohol trinken, ist, dass dieses Acetaldehyd nicht so gut abgebaut ist. Es wird dann schon irgendwann abgebaut, aber nicht so schnell und effizient. Und die kriegen dann einen ganz roten Schädel und fühlen sich sehr unwohl. Das nennt man dann das Asian Flushing Syndrome. Mhm. Und das ist eben, weil die...
weil sie nicht aus dem Glas trinken.
Und da weiß man halt in Wirklichkeit nicht, ob das nur lustig ausschaut oder ob das in Wirklichkeit vielleicht tatsächlich DNA-schädigend sein könnte für diese Leute. Mhm.
Und deshalb ist es besser, man lasst die Finger davon, wenn man das nicht vertragt oder wenn man öfter nach wenig Alkohol einen roten Blutzauber aufzieht. Mhm.
Oder wenn man wirklich trainiert und versucht, die Muskelmasse in irgendeiner Art und Weise zu maximieren oder zu halten.
Dann hilft Trinken auch nicht?
Wasser ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber Alkohol in eben über diesen Mengen ist problematisch. Es hat sich doch gezeigt, dass in Mengen, wo Alkohol über den moderaten Konsum oder moderaten Vorschlägen konsumiert wird, dass die Proteinsynthese tatsächlich gehemmt wird. Also der Körper reagiert weniger auf eben diese Anreize, dass sich eben Protein anlagern. Protein anlagern heißt nichts anderes als, es baut sich Muskelmasse auf, wenn der Reiz da war. Und das ist massiv gehemmt. Bei moderaten Mengen dürfte das nicht der Fall sein. Da tut sich auch kaum irgendwas bei Leistungsfaktoren, eben bei diesem einen Bier am Tag oder Achtel Wein am Tag. Sobald es darüber ist, wird es problematisch. Hat auch mit dem Schlaf zu tun zum großen Teil. Man schläft zwar besser ein mit Alkohol, aber die Schlafqualität ist massiv reduziert. Also das vergisst man ja oft auch bei Substanzen wie Koffein, wenn manche Leute sagen, eigentlich kann ich ganz gut schlafen auf Koffein, ich habe da kein Problem. Aber man vergisst oft die Schlafqualität. Kann schon sein, dass man 8 Stunden lang die Augen zugehabt hat und glaubt hat, man hat geschlafen. Aber die Frage ist, wie groß ist die Anzahl der Tiefschlafphasen, wie groß ist die Anzahl der REM-Phasen und so weiter. Und das ist bei Alkoholkonsum, bei übermäßigem Alkoholkonsum massiv reduziert. Das heißt, wenn es mal darum geht, dass ich Muskeln aufbaue, dass ich sportliche Leistung bringe, dann sollte man Alkoholkonsum wirklich reduzieren oder maximal minimieren. Das Interessante ist auch, dass man, wenn man schon was trinken will, dann ist intelligenter, ich trainiere noch ein Hangover, als ich trinke noch ein Training.
Das ist ein Phänomen, das ich selber bei mir ab und zu beobachte. Ich bin jetzt kein Leistungssportler, aber schwimme halt regelmäßig. Und wenn ich was getrunken habe oder nicht ausgeschlafen bin und dann eine Stunde schwimmen gehe, dann kann ich mir einbilden. Aber es war schon so oft, dass ich dann das Gefühl gehabt habe, ich bin jetzt rascher wieder hergestellt, dass wenn ich den Tag so vor mich hingelebt hätte und gehofft hätte, dass ich mich dann erhole.
Es bringt ja tatsächlich sportwissenschaftlich physiologisch mehr. Blöd wäre, wenn du völlig, also ist nicht blöd, aber wenn du die andere Option, die wäre, dass du nüchtern ins Bad gehst und dann setzt dich zusammen und trinkst 3 Bier.
Das ist ja eigentlich der Klassiker. Man trifft sie zum Volleyballspielen, genau, zum Fußballspielen und dann schwitzt man so wahnsinnig und verbrennt so viel, dass man nachher 3 Bier trinken kann.
Richtig, und das ist natürlich nicht nur wegen den Kalorien problematisch, so ein Drittel Bier hat 150 Kalorien ungefähr. Ja. Ist auch nicht so schlimm, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist doch ein bisschen mehr als man aus Wasser, sagen wir so. Aber das Problem ist der Alkohol danach. Und der, wie gesagt, hat Stoffwechselpriorität. Und alles, was an Trainingsanpassung eigentlich danach passieren sollte, das oft zitierte Window of Opportunity, das ich durch mein Training eröffnet habe, naja, das vergeude ich dann, würde ich mal sagen.
Das Window of Opportunity wäre jetzt die Phase, in der mein Körper Muskulatur nach dem Training aufbaut.
In der er sehr affin dem gegenüber ist. Das heißt nicht, dass das noch nicht passiert.
Wo wenn ich viel fress.
Ja, aber das ist länger, als man glaubt. Das ist nicht so, wenn man jetzt sagt, er isst 1 Stunde nach dem Training nichts, dann ist alles verloren. Das ist ein Blödsinn. Das haben wir früher oft geglaubt. Du musst gleich was essen, trainieren und gleich was essen. Also du musst in den letzten Satz beenden und einer steckt da gleich in Eiweißriegel in den Mund. Das hat man früher doch gedacht.
Das aber ist das, also hat man früher gedacht, das ist ein sehr großer Ausdruck. Das ist eher in eurem Soziotop, wo man gern trainiert und sich mit der Ernährung beschäftigt, also hat man das gedacht.
Ich bin auch so sozialisiert
worden. Der Soziotop, der Ausdruck ist genial. Aber ja, das ist tatsächlich in unserem Soziotop.
Ja. Also in unserer Zeit noch, Martin. Also das war nicht vor 20 Jahren oder so, oder vor 30. Das war tatsächlich da, wo wir trainiert haben, wo uns eigentlich die Leute gesagt haben, wenn du trainierst, du musst noch vorm Duschen musst du noch Eiweiß zu dir nehmen und Kohlenhydrate, sonst bringt das alles nichts mehr.
Du redest, als wäre ich aus dieser Phase quasi herausgewachsen. Es ist ja so, während du dich mit Sportwissenschaft beschäftigt hast, war ich die ganze Zeit mit dem Coronavirus busy. Und ich bin noch so aufgewachsen damals mit der Bro-Science, was man sich im Gym halt so erzählt, wo es geheißen hat, nach dem Training, da gibt's quasi da kommst du in die katabole Phase, wenn es nicht sofort Traubenzucker oder Protein oder und ich habe schon immer gewusst, also es haben halt alle gesagt, die haben mir das nirgendwo angeschaut, da habe ich mir gedacht, Sicherheit geht vor. An Hunger habe ich auch immer nach dem Training, jetzt esse ich nach dem Training so viel ich kann.
Dann mach das auch.
Nein.
Also, aber
ist gut zu wissen, dass nichts Schlimmes
ist. Es ist nicht tragisch, weil du, außer du hast auch vorher schon 8 Stunden oder 10 Stunden nichts gegessen, dann wäre es ein Problem, aber das passiert ja nicht. Oder sehr selten. Dann wäre es ein Problem, aber wenn du hast ja bereits, es sind ja Nährstoffe in deinem Körper. Und übrigens, das mit Eiweiß ist auch, das driften wir vom Alkohol ab hin zum Protein. Aber das mit Eiweiß ist ja auch interessant, dass die Mengen, die oft empfohlen werden, tatsächlich Sicherheitsmengen sind. Die schaden nicht, aber sie bringen auch nicht unbedingt viel. Es ist ein teures Pipi.
Weiß man denn, ich weiß es nicht, ob wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, aber kann man so grob sagen, die Menge an Protein pro Kilo? Bevor du die Auflösung gibst, bei mir im Hinterkopf, was ich immer so aufgeschnappt habe, waren 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht und von den Orgen 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht und von den ganz Orgen, die haben gesagt, so viel wie geht.
Genau, die ganz Orgen brauchen das auch, weil es ganz Orgen
sind. Die ganz Orgen sind nicht die ganz Orgen Proteine, sondern die ganz Orgen Menschen.
Die ganz Orgen Menschen, also die wirklich die U-Bahn füllen, wie die ERV gesungen hat, ja, oder aus einem Anzug quillen oder wie auch immer. Das kann schon sein, wenn ich natürlich jetzt Unmengen an Insulin zu mir nehme, eine verbotene Substanz in dem Fall, ja, oder andere Substanzen, dass ich tatsächlich mehr Eiweiß einlagern kann. Aber wir sprechen bei Leuten, die wirklich maximal Muskel aufbauen wollen, ohne externe Substanzen, ohne chemische, also zugeführte Substanzen, die nicht erlaubt sind, sprechen wir von 1,8 bis 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Kommt natürlich auf die Magermasse eher an, aber mit der kann keiner was anfangen, weil
ja, ich kann ja mit der Proteinmasse nichts anfangen.
Das ist ungefähr, du musst dir vorstellen, wenn du 100 Kilo hast, dass du ungefähr 200 Gramm Protein am Tag zu dir nimmst. Ich bin jetzt kein Fleischesser, aber das wären 100 Gramm Hündchen haben circa 20 Gramm Protein.
Da hätten wir schon die Peking-Ente umgerechnet, da können wir die Folge auch gleich wieder so benennen. Ja. Aber wenn du dir vorstellen magst in Mengen, also zum Beispiel diese Protein-Joghurt-Martin, die ich immer vor der Show esse, da hat 1,50 Gramm Protein, das ist schon sehr proteinlastig, aber wenn ich quasi 4 von den Joghurts essen würde, müsste ich den ganzen Tag kein Protein mehr zu mir nehmen.
Wer ungefähr so, genauso ist es.
Wir sind jetzt aber lauter Gespräche, also ich war ja in Kindheit und Jugend im Sportverein, das war tatsächlich Leistungssport, da hat man nie jemand nach dem Schwimmtraining oder nach dem Wettkampf gesagt, jetzt schnell was essen, weil sonst ist das Window of Opportunity wieder geschlossen, sondern da geht es tatsächlich um Menschen, denen man das Training auch ansehen soll.
Nein, nicht nur an denen, sondern tatsächlich die ihre Leistungsfähigkeit in einem gewissen Bereich verbessern wollen. Und das hat ja auch tatsächlich auch mit der Muskulatur zu tun. Aber sie haben auch komplett recht gehabt, dass sie das nicht reindrückt haben. Und zwar aus mehreren Gründen. Nummer eins, wie wir gerade gehört haben, es ist nicht so tragisch, weil du isst ja eh den ganzen Tag irgendwas und mein Gott, isst du dann erst 2 Stunden noch einen Sport was, da macht es kaum einen Unterschied. Die Hardcore-Bodybuilder, die uns jetzt zuhören, wo ja natürlich das Publikum jetzt im größten Teil davon bestehen, werden jetzt wahrscheinlich sagen, das ist alles ein Blödsinn, aber so ist es nicht, liebe Hardcore-Bodybuilder, es tut mir leid. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, in der Jugend würde ich jungen Leuten nie oder sehr, sehr selten mit irgendwas in Bezug auf Essen und Essensvorschriften und vor allem nicht Körperbildvorschriften kommen, weil das macht oft ein Problem, weil wir wissen alle, wenn wir in der Pubertät sind, haben wir sowieso ein Problem mit unseren Äußeren.
Naja, aber und wenn man alt wird, dann hat man jetzt ein Problem mit
Äußeren. Aber da ist der Wurscht.
das glaubst du, warte noch ein paar Jahrzehnte.
Da ist dann einmal egal. Aber ja, dann deine Trainer haben tatsächlich nichts falsch gemacht, muss ich sagen. Das ist schon in Ordnung gewesen, ja.
Ja, also es war dann eh so, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich einen derartigen Hunger gehabt, dass ich eh ordentlich gegessen habe. Also da habe ich
war Stunde nachher
und das war jetzt kein Ernährungsplan, sondern das war halt so viel reingegangen ist, was halt da war und dann bin ich schlafen gegangen.
Auch ein Ernährungsplan.
Das ist jetzt nach meinem Prinzip meistens. Grundsätzlich sehr sinnvoll. Also man überkompliziert das oft, ja. Wichtig ist, dass du, wie gesagt, nachher keinen Alkohol getrunken hast und das hast du nicht gemacht, ja. Und das war das Wichtige in dem Fall.
Um elegant wieder den Bogen zurückzufinden zum Alkohol.
Weg vom Protein hin zum Alkohol.
Der am Beginn der Abschweifung gestanden ist, nämlich der Alkohol, der in den Körper kommt und dort nie willkommen geheißen wird vom Körper und dass der Stoffwechsel sagt, herzlich willkommen, schön, dass du wieder mal vorbeischaust, sondern das ist immer ein Feind, wenn er kommt.
Ja, das ist richtig. Das ist ein Intruding zum
großen Außer Teil. Außer in einem Ausnahmefall, den wir dann später noch besprechen, aber was passiert, wenn der Alkohol in den Körper kommt? Was geht da genau los?
Also wie gesagt, der Körper versucht es über unterschiedliche Wege wieder abzubauen und er baut ungefähr, was ich weiß, 10 Gramm Ethanol pro Stunde ab. Das Problem ist, wenn ich viele Drinks auf einmal trinke, dann habe ich Probleme, dann kommt der Körper einfach nicht mehr nach. Und wenn er dann nicht mehr so schnell nachkommt, dann ist Alkohol länger in einer Konzentration im Körper, die tatsächlich Schäden anrichten kann, die halt tatsächlich von koronaren Herzkrankheiten bis über unterschiedliche Tumorkrankheiten führen kann und auch tatsächlich osteoporotische Veränderungen beschleunigen kann, also Knochendichteabbau.
Das heißt, leicht brechende Knochen kann man sich zusammensaufen?
Kann man sich zusammensaufen, ja. Also es wird auf jeden Fall, also das ist nicht der einzige Faktor, aber wenn man so viel Zeit mit dem Saufen verbringt und weniger mit Gewichtsbelastungen durch Training, dann habe ich ein Problem, dass ich tatsächlich vermehrt osteoporotische Veränderungen im Körper detektieren kann. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also wir sprechen da von Milliarden von Euro, die alleine in Österreich eigentlich verloren gehen an eine Krankheit, die man zu fast 100% heilen könnte.
Echt, Osteoporose kann man heilen? Weil es gibt ja viele Leute, die nicht viel saufen und das trotzdem haben.
Also Osteoporose kriegst du, da gibt es einen Rattenschwanz an Studien, wenn du es schaffst, dass du eigentlich über 8 Monate nur oder vielleicht sogar ein Jahr wirklich nur zweimal in der Woche eine halbe Stunde tatsächlich schweres Krafttraining absolvierst. Also das meine ich nicht mit dem rosaroten gummierten Hanteln, den man überall findet, oder mit Therabändern, sondern tatsächlich mit
was in rosarot kommt. Das ist so das Letzte in eurer Branche.
Das Wirbste. Also das ist ganz unten. Ja, also das ist das, was man in einen Sackerl reingeben kann und man merkt gar nicht, dass da ein Handelgewicht drinnen ist. Die kann man tatsächlich im Geschäft kaufen und braucht keinen Lieferservice dafür. Also das kann man sich gleich merken, wenn man Handeln kaufen kann und die nach Heim transportiert in einem Plastiksackerl, dann sind sie leicht.
Naja, aber die haben, wenn der Hantel auf einer Seite 3 Kilo hat und man beginnt zu trainieren, ist das schon ganz schön und das kann man zu Hause tragen.
Dann sagt man, wenn es Amazon ins Post
fährt, dann sind sie. Also man muss natürlich vorsichtig sein, du hast komplett recht, Martin, das war natürlich überspitzt ein bisschen. Das sind Leute, die tatsächlich mit 1 Kilo Hantel schon das Auslangen finden und das sollte man jetzt da nicht irgendwie negativ abholen.
Na, ich zum Beispiel. Recht. Also ich mache manchmal, wenn ich nicht zum Schwimmen komme, diese sehr fade Einheit, dass ich auf dem Standrad sitze und dort ist es so lang, für mich so wahnsinnig langweilig, selbst wenn ich mir ein Fußballspiel ohne Ton dazu anschaue und einen Podcast anhorch, muss ich noch gleichzeitig versuchen, ein bisschen Armtraining zu machen, damit ich nicht vor Langeweile runterfliege.
Das ist eine primär ADHS-Problematik, aber du hast komplett recht, nur wenn du jetzt tatsächlich effizient Armtraining, in dem Fall sogar effektiv Armtraining machen wollen würdest, dann müsstest du eine Last nehmen, vor allem wenn du willst, dass zum Beispiel im Oberarm, Schulter, im Unterarm Knochendichte aufgebaut wird, dann müsstest du tatsächlich eine Last wählen, bei der du nicht mehr als 10 Wiederholungen schaffst. Also was wirklich die öfter nicht mehr gehen würde. Also du müsstest in deiner körperlichen Konstitution mit über 80% deiner Maximalkraft arbeiten. Und da schafft man vielleicht 7, 8 Wiederholungen und das war's dann. Und sobald du mehr schaffst, dann nimmt die knochendichte aufbauende Wirkung des Krafttrainings dann tatsächlich wieder ab. Und wenn du allerdings diese Last nimmst und das nicht nur für den Oberkörper machst, sondern auch für den Unterkörper, dann gibt es tatsächlich haufenweise Studien, dass die Knochendichte abbau nicht nur verlangsamt, es kommt tatsächlich auch im Alter noch zu Knochendichteaufbau. Und das ist oft über eine halbe Stunde Training, zweimal in der Woche, überhaupt kein Problem. Man macht 4 Übungen und die Geschichte hat sich gehabt.
Ja, jein. Also ich muss zumindest nachfragen, weil mit schweren Gewichten trainieren und damit die Knochendichte verbessern. Das klingt sehr vielversprechend und beruhigend, aber man hat ja auch noch Muskeln, Bänder und Gelenke, die man nicht überlasten sollte, und das geht auch sehr leicht.
Du hast komplett recht. Das Coole ist, dass sich die Muskulatur sehr schnell anpasst an Training, viel schneller als die Knochen. Faszien brauchen ein bisschen länger. Da hast du wirklich recht. Es braucht so 300 bis 500 Tage, bis der Protein-Turnover so weit ist.
Also Faszien meinst du die Bänder?
Bänder, Sehnen, fasziales System. Also tatsächlich, das ist nicht nur Bänder und Sehnen, sondern wenn man, das ist auch in der Auskleidung, das in unterschiedlichen Augenschichten, also die mir bestehen im Prinzip auf großen Teil Faszien. Mhm. Aber wenn man sich ein Stück Fleisch kauft und das hat so eine komische Haut drüber, die man eigentlich nicht haben will, das ist auch eine Faszie. Mhm. Das haben wir im Körper logischerweise auch. Flachsen, wie man so schön sagt. Und das haben wir auch im Körper. Natürlich, das Training muss, du darfst nicht, wie man so schön sagt, und ein sehr guter Freund von mir immer gesagt hat, der ehemalige Bundestrainer im Kraft-3-Kampf, du darfst nicht deppert sein. Und deppert sein heißt, du wählst ein Gewicht, das du nicht kontrollieren kannst. Weil du nur, sagen wir, 5 Wiederholungen machst, heißt es nicht, dass du die 5 Wiederholungen nicht tatsächlich kontrollieren kannst. Du musst logischerweise das über einige technische Einheiten aufbauen. Aber dann ist es kein Problem, ein höheres Gewicht zu überwältigen. Man muss tatsächlich in der Technik bleiben. Hat aber oft zu viel Angst vor Verletzungen beim Krafttraining, wobei Krafttraining ein sehr verletzungsunanfälliger Sportart ist. Wenn man so von Sportart sprechen darf, überhaupt. Ja, Kraftsport ist ein Sportart, Krafttraining ist eigentlich der Zugang dazu. Wir sprechen da von 0,4 Verletzungen pro 1000 Stunden Krafttraining. Das ist nichts im Vergleich zu, ich würde kein Sportart-Bashing machen, aber da jetzt gerade die Fußball-WM zu Ende ist, da verletzt man sich über mehr als ein Faktor 10 von der Häufigkeit her zu Kraftsport.
Ja, auch, also jeder, der schon mal Skifahren war oder Snowboarden oder gern Fußball spielt, braucht sich eigentlich wenig Gedanken machen, dass wenn er in die Kraftkammer geht, dass er da mit einer Verletzung wieder rauskommt.
Wenn man das jetzt in den Alltag überführt, weil jetzt haben wir drei vermutlich noch kein großes Osteoporose-Problem, aber vielleicht Eltern oder wenn man noch jünger ist, Großeltern, die sehr wohl das Problem haben und drüber klagen, dann reicht's ja nicht, wenn man denen zu Weihnachten oder zum Geburtstag einen Gutschein fürs Fitnessstudio schenkt und sagt, such da Gewicht, das du nur 5-mal heben kannst und in 8 Monaten hast du keine Osteoporose mehr, sondern es ist ja komplizierter. Aber in der Praxis wäre das ja zumindest eine Überlegung, wie man dorthin kommt.
Ich möchte einmal dazu sagen, wenn ich so stark fortgeschrittene Osteoporose habe, dass ich eigentlich fast nur mehr bettlägerig bin, dann muss man sich natürlich andere Hilfsmittel suchen, keine Frage. Ja. Wenn ich allerdings in Gefahr laufe, Osteoporose zu bekommen oder bereits leichte Osteoporose habe, die natürlich genau definierbar ist in der Medizin, dann macht es sehr wohl Sinn, mit Widerstandstraining zu arbeiten. Ja, man muss eventuell den Personen individuell dann nochmal zeigen, wie das funktioniert. Keine Frage. Und ja, man muss tatsächlich dabei bleiben. Und das Ganze Also wenn man wirklich jetzt jemanden hat, der Osteoporose hat, tatsächlich das ganze Leben. Also, und das ist aber nicht, das muss man natürlich wollen. Also das ist keine Frage. Und du bleibst aber dadurch natürlich mobil. Man muss dir vorstellen, wenn du jetzt als ältere Person, man muss gar nicht so alt sein. Also es reicht im Bereich 50 Jahre, wo manche schon einen Schenkelhalsbruch haben, oder bis 60 Jahre hast du einen Schenkelhalsbruch, das schränkt deine Mobilität doch ein. Und es verbessert sich auf jeden Fall nicht. Und wenn sie die Mobilität einschränkt, dann schränken sie die sozialen Kontakte ein. Schränken sie die sozialen Kontakte ein, schränkt die kognitive Weiterentwicklung ein und dann beginnt der Altersprozess wirklich hardcore zuzuschlagen. Und das ist ein Riesenproblem.
Ja, Entschuldigung. Und man muss sagen, es gibt ja auch, also es gibt ja nicht nur Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken, es gibt ja auch viele Arten, wie man die Knochen belasten kann.
Sprünge sind ganz wichtig.
Wo wirklich sehr wenig Verletzungsrisiko auch besteht. Also wenn ich weiß, der ist schon so grenzwertig noch in der Lage, was zu machen, da kann ich, nehme ich mal an, auch in eine von den Maschinen setzen, wo man sagt, wenn du da anziehst oder andrückst, kannst du im Prinzip nichts falsch machen.
Unbedingt. Also es muss keine hochkomplexe Übung sein. Das kann eine Maschine sein, aber wenn die draufsetzt, wo man eigentlich quasi fast nichts falsch machen kann, weil was will man auf einer Leg Extension falsch machen? Das geht in eine Richtung und das war's. Natürlich kann man...
Man kann es übersetzen, aber was genau beginnt bei der Leg Extension?
Das ist,
genau.
Du sitzt auf einem Gerät, das kennt man eigentlich, die meisten Leute kennen das, man sitzt auf einem Gerät und streckt die Beine gegen einen Widerstand. Okay. Natürlich kann man da dann großartig Studien machen, man muss, das Kniegelenk muss genau aligned sein mit dem Maschinengelenk, bla bla bla, aber schlechter als sie zu machen ist auf jeden Fall Sinn, nicht zu machen in dem Zusammenhang. Ja. Und du hast komplett recht, Martin, man muss nicht diese hochkomplexen Langhantelübungen ausführen. Der Vorteil dabei ist, man trifft halt gleich mehrere Gelenke auf einmal. Man kann auch auf Maschinen sitzen und was bei Osteoporose auch sehr wirksam gezeigt hat, sind tatsächlich Sprungbelastungen. Wenn man genau wissen will, wie hoch die sein sollen, da reicht oft die Belastung, die ich zu Beginn zumindest, die ich erreiche, wenn ich einen lockeren Jog mache. Das reicht für den Unterkörper zumindest, dass ich da tatsächlich Knochenaufbaureize setzen kann.
Weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist wahrscheinlich prophylaktisch, also vorbeugend, also als Therapie, wenn man Osteoporose vorbeugen möchte, also Knochenschwund.
Ja.
Und wenn man dem gegenarbeiten möchte, ist aber alles jetzt, sagen wir, aufs Fitnessstudio begrenzt. Aber viele Leute, die bis ins hohe Alter mobil bleiben, arbeiten zum Beispiel viel im Garten oder gehen sehr viel spazieren und wandern.
Das sind
ja ähnliche Belastungen.
Vor allem das Runtergehen ist wichtig. Irgendwann reicht die Belastung dann doch nicht mehr aus. Es müssen wirklich hohe Züge und hohe Drücke sein, die da auf den Knochen wirken. Im Krafttraining spricht man davon, dass diese Züge circa 80% deines Maximums in der jeweiligen Bewegung darstellen müssen. Das heißt, wenn du jetzt eine Bewegung, sagen wir mit 20 Kilo schaffst, ja, dann müsstest du zumindest 16 Kilo nehmen, damit du deinen Knochen tatsächlich erreichst und aufbaust.
Mhm. Ja, das heißt, du hast einen Mordstrom Muskelkater, aber für den Knochen ist gut.
Genau, und der Knuchskelkater ist der Vorteil, ist, dass der Muskel dann eh wieder weggeht irgendwann einmal.
Aber da kannst du dich dann drei Tage nicht bewegen und dann der nächste nichts. Muskelkater?
Ja, so ungefähr geht es dann dein ganzes Leben. Also so fühlt sich der Martin und ich eigentlich durchgehend.
Das ist einerseits richtig. Andererseits muss man sagen, da ist ja auch die frohe Botschaft, wenn man eine gewisse Bewegung regelmäßig macht. Ja, dann denke ich mir das erste Mal, ich kann drei Tage Hölle, wenn ich aufstehe, nach dem Klo gehen, weil mir die Beine so wehtun, aber da gewöhnt man sich so schnell dran. Natürlich, wenn man jetzt sagt, man ist im Kraftsport und man macht einen Progressive Overload, also man möchte Gewichte steigern, dann wirst du auch immer wieder mit Muskelkater zu kämpfen haben, ja, weil das dann eine Belastung ist, die so noch nicht da war. Aber wenn man jetzt sagt, du hast da dann eine, wie soll ich sagen, ich meine, das ist natürlich auch gut, wenn es die Möglichkeit hast zu steigern, nehme ich an, auch in der Osteoporose natürlich.
Du musst ja.
Aber da ist nicht so, dass wenn du ein Trainingsprogramm hast, das du regelmäßig machst, dass das dann irgendwann nochmal so wehtut wie nach dem ersten Mal, das passiert dann immer. Also ich kenne es ja auch, wenn ich zwei Wochen nicht
trainiere. Das hört man im Leben immer wieder, das ist das erste Mal am meisten
wehtut. Naja, aber das Witzige ist ja, ich weiß nicht, also
Kräfte da gibt's
ja schon, Alex, wie siehst du das? Das ist schon ein psychologischer Faktor, wenn du irgendwann merkst, Training mache ich gern und tut mir gut. Und wenn du dann einen Muskelkater spürst, ist das zwar objektiv betrachtet ein Schmerz, aber gleichzeitig ein sehr befriedigendes Gefühl.
Du hast die hundertprozentige Sicherheit, dass du den Muskel erreicht hast, der da gerade wehtut. Das ist der große Vorteil. Ja, das sieht man vielleicht auch, wenn man mit einer Gabel in den Oberschenkel sticht. Aber es ist nicht unbedingt ein super Anzeichen dafür, dass jetzt der optimale Aufbaureiz gesetzt wurde. Das muss nicht sein, aber eins ist sicher. Den Muskel hast du erwischt. Ja, also den, wenn du den erwischst, wenn du das Kniebein machst und du denkst, hey, ich will den unbedingt für den Hintern machen, weil ich will, dass mein Hintern exorbitant groß gestaltet wird. Aus welchem Grund auch immer. Du spürst aber am nächsten Tag nur die Oberschenkelvorderseite. Dann hat's was eventuell. Ja, weil dann hast du den Muskel nicht erreicht, den du erreichen wolltest. Wenn du den Hintern spürst, kannst du sicher sein, den habe ich erwischt. Ja. Ich möchte nur ganz kurz einfach zu sagen, weil du sagst, was ist, wenn Leute nicht ins Fitnesscenter gehen wollen? Mhm. Völlig legitim. Dann sollte man beim Oberkörper ist es ein bisschen schwieriger, aber beim Unterkörper sollte man irgendwas, und jetzt kommt der Spezialausdruck, irgendwas im Bereich von 1500 bis 2000 Microstrain an Belastung erreichen. Was ist das? Das soll ungefähr eine Knochenverformung von 0,2% beim Impact auftauchen. Das ist ein moderater bis zügiger Jog oder einfach ein Sprung. Mhm. Da reicht tatsächlich am Anfang eine geringe Sprungbelastung. Man muss aber auch sagen, für Personen, die noch nie trainiert haben, ist ein Sprung unter Anführungszeichen gefährlicher, als ich setze mich auf diese besagte Leg Extension. Weil, wenn man lange nicht gesprungen ist, das ist auch eine harte Geschichte, ja. Aber du hast komplett recht. Das Problem ist nicht, dass man nicht weiß, was man dagegen machen kann. Das Problem ist, wenn man zu Weihnachten was schenkt, wo man sagt, okay, ich schenke dir jetzt einen Gutschein fürs Fitnessstudio und die Leute gehen halt nicht hin, weil das Setting im Fitnesscenter einer Person einfach nicht passt.
Ja. Ich würde auch fast sagen, also wenn das jemand vielleicht wirklich vorhat, sage ich es nur sicher jetzt aber dazu, wäre es wahrscheinlich gescheiter, nicht direkt
an Gym-Fitness-Studio einen Gutschein zu schenken, sondern am besten, wie soll ich sagen, an 10er-Block für einen guten Physiotherapeuten, Physiotherapeutin, die ein kleines Gym daheim hat, weil wenn ihr jetzt einfach ins Gym geht, es gibt leider viele, die tun das, ja, die gehen ins Fitnessstudio und sagen, ich kenne mich zwar nicht aus, aber das sind 15 Geräte, da ist überall angeschrieben, was man da circa macht und jetzt suche ich mir drei heraus, die cool ausschauen und die mache ich und dann gehe ich wieder heim. Vollkommen planlos. Es ist viel besser, gerade wenn man noch nie mit sowas in Berührung gekommen ist, irgendwen hat der das erklärt und gerade wenn es um Osteoporose oder sowas geht, ist, würde ich annehmen, Physiotherapie.
Unterstreiche ich zu 100%. Also der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin, vor allem die, man muss schon sagen, in dem Fall entweder jung sind oder die sich immer wieder weitergebildet haben, weil da muss ich schon sagen, hat es in der Physiotherapie in den letzten 10 Jahren schon einen Schwenk gegeben, wie wichtig Krafttraining ist. Und wenn man so einen Physiotherapeuten bekommt, der Physiotherapeutin, ist es 100% die richtige Wahl, Martin. Also da ist gescheiter, man schenkt eben diesen 10er-Block Physiotherapie und der Physiotherapeut zeigt einem die Wichtigkeit auf und zeigt dann, was man dann auch noch einmal machen kann, weil noch 10 Mal ist nicht getan.
Ja. Und dann kriegt man eine Verschreibung von der Krankenkasse und kann sich Hanteln kaufen.
Von der Osteoporose. Das, Matt, du sprichst einen großen Wunsch mir von der Seele, dass man das tatsächlich sagt, du kriegst von der Krankenkasse, ich glaube, in Summe wäre das diese, wie sagt man, Patientenmilliarde, die da im Sand verlaufen ist, die Hantelmilliarde war 100%ig günstiger gewesen, muss man sich mal vorstellen, was da alles zusammenkommt.
Ja, aber wir wissen, dass aus der Apotheke die Langhantel bis nach Haus kriegen.
In dem Fall würde ich Hubwagel dazu bekommen wahrscheinlich, aber das wäre ein Traum. Ja. Aber wie gesagt, wenn man sich zu Weihnachten vornimmt, weniger zu trinken und tatsächlich den Widerstand zu erhöhen, dann sind es im Leben, und zwar den positiven Widerstand, ja, dann sind das wären im Leben schon super Vorsätze für eine Verstärkung meines Körpers. Und man muss ja das so sehen, jede Wiederholung verstärkt meinen Körper, macht was Gutes für meinen Körper. Dieser Ausdruck des inneren Schweinehundes, haben wir vorhin schon gesagt, ist vollkommen misleading. Also das ist nichts Böses, da muss man nichts überwinden. Das ist eigentlich was, mit jeder Wiederholung tut sich da was. Also es klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch und unwissenschaftlich, aber man muss sich wirklich vorstellen, mit jeder Wiederholung kriege ich Kraft in meinem Körper, aber das ist physikalisch 100%ig erklärbar.
Wobei ich finde, dass es oft, wenn man mit Kraftsport zum Beispiel beginnt, also wenn man jetzt sagt, ich möchte das machen und dann geht man 2-3 Mal trainieren und denkt sich, ja, es war so mitteltoll und hört wieder auf. Ich habe den Eindruck gehabt anfangs, dass es da so ein anfängliches Tal gibt, wo man relativ planlos ist, wo man vielleicht schneller die Lust wieder verliert, aber sobald man dann mal das Gefühl hat, man hat eine gewisse Kompetenz und man kann sich aussuchen, was möchte ich machen, wie möchte ich den Trainingsplan, und man merkt, und gerade am Anfang steigert man sich ja wie ein Idiot. Da steigert man sich ja extrem schnell.
Ja, 100%.
Das kann so befriedigend sein, aber halt erst ab dem Punkt, wo man halbwegs weiß, was man da eigentlich macht. Mhm. Also man darf sich jetzt auch nicht verunsichern lassen, wenn man 1-2 Mal ins Gym reingeht und vielleicht sieht, okay, die machen da alle irgendwas, ich kenne mich nicht wirklich aus, ich mache auch mal was. Und also ich glaube wirklich, und das ist das, was ich mir rückblickend sehr gewünscht hätte, ist, dass ich mir am Anfang einmal ein paar gute Trainerstunden geleistet hätte, damit ich schneller kompetent geworden wäre und auch viel schneller an Gefallen, also noch mehr Spaß dran gefunden hätte. Weil ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo du merkst, da geht was weiter und ich kann das und ich steigere mich schnell, musst kein Schweinehund mehr überwinden, sondern ich muss kämpfen, wenn ich mal mich entscheide, jetzt habe ich schon 2 Tage nicht trainiert und jetzt trainiere ich den dritten Tag auch noch nicht. Also da ist mein Schweinehund, der sagt, ich mag ins Gym, aber ich sollte wieder was anderes machen. Und das kommt aber bei vielen, sobald sie ein bisschen dabei gewesen sind.
Genau, du bist doch nicht, was du mit drinnen bist. Bis drinnen.
Jetzt ist die gute Trainerstunde, hört man genauso oft wie das gute Glas Rotwein.
Das kann aus meinem Gift sein.
Das war so ein bisschen auch das Problem bei vielen dieser Gespräche rund um die Pandemie, dass viele Leute psychische Probleme haben und Psychotherapie so wichtig sei, was auch stimmt. Aber da ist immer ausgeblendet worden, dass es in jeder Berufsgruppe einen gewissen Prozentsatz gibt an Menschen, die einfach schlecht sind. Und dass natürlich Psychotherapie an sich nicht gut sein muss, wenn der Psychotherapeut oder die Therapeutin schlecht sind oder dumm sind oder geldgierig oder grausam oder ignorant. Dasselbe wird es geben bei Fitnesstrainern. Wie findet man denn heraus, wenn man sie nicht auskennt, was ein guter und ein schlechter Fitnesstrainer, Trainerin sind?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also der Fitnesstrainerberuf ist ein in Österreich unreglementiertes Gewerbe. Das kann jeder anmelden. Man geht hin und meldet ohne Ausbildung den Beruf oder das Gewerbe Fitnesstrainer.
Das heißt, ich kann nach dem Wochenende
kann zum WKO gehen und sagen, ich bin Fitnesstrainer.
Ja, mache ich gleich. Hexe, Energetiker und Fitnesstrainer.
Du kannst alles in einen anmelden. Das ist, ja genau, das ist dann, ich kann, und du darfst dann, du darfst offiziell dann, glaube ich, Trainingsempfehlungen aussprechen. Nur, das ist Argumentation. Und ich habe noch nie von wem gehört, dass leider, dass die WKO das überprüft hat in irgendeiner Art und Weise.
Wer soll dann kommen? Der Harald Mahler kommt ins Fitnessstudio und sagt, der
macht das nicht richtig. Nicht nur, ja. Der macht ja wirklich. Ja. Es gibt das Gewerbe des sportwissenschaftlichen Beraters, mit dem kann keiner was anfangen, aber das ist reglementiert. Das kannst du nur anmelden, wenn du entweder einen staatlichen diplomierten Trainerkurs hast, die gibt es tatsächlich, nicht nur private, oder wenn du Sportwissenschaften studiert hast. Natürlich nennst du dich dann weiter Fitnesstrainer, weil wenn du sagst, ich bin sportwissenschaftlicher Berater, das klingt viel weniger als ein Fitnesstrainer. Fast Trainer ist aber für mich was, der ist ein Berater und das ist ein Trainer. Also ein Berater gehe ich nicht. Da sagt man sich, der redet ja nur. Da gehe ich jetzt zum Trainer. Das ist ein Riesenproblem. Wie findet man jetzt einen guten Fitnesstrainer oder guten Fitnesstrainerin? Ich würde auf drei Faktoren achten. Ganz einfach, eigentlich auf vier. Nummer eins, wie sympathisch ist man einer? Das ist natürlich auch wichtig. Ja. Aber die fachlichen Faktoren sind folgendes. Welche Ausbildung hat er? Ist dort eine staatliche Ausbildung dabei? Da meine ich jetzt nicht, dass die staatlichen Ausbildungen alle besser sind, aber sie sind zumindest normiert. Und die privaten Ausbildungen die können um einiges besser sein als die staatlichen, die können aber um einiges schlechter sein. Ich habe zumindest ein gewisses Niveau. Punkt Nummer zwei, welche Leute trainiert diese Person oder welche Mannschaften hat diese Person bereits trainiert in irgendeiner Art und Weise? Und Nummer drei, trainiert die Person selbst? Und hat sie vielleicht versucht sie dort auf irgendein gewisses Level zu kommen. Und wenn die drei Faktoren vereinbart werden in einer Person, dann muss ich schon sagen, dann gehe ich da ganz gut damit.
Aber wie ist es jetzt zum Beispiel, wer sich noch erinnern kann, ein Fußballtrainer wie Otto Baric, der in seiner Hochblüte des Erfolges Mordstrom-Wampen immer vor sich hergetragen hat. Der war ja erfolgreich und dem haben viele Spitzensportler vertraut und der Erfolg hat ihm recht gegeben, aber er war selber sicher kein ehrgeiziger Sportler.
Dann kann man natürlich, wenn der so viel Erfolge schon in dem Training mit anderen hat, sicher von dem Abstrich nehmen, dass man sagt, der schaut nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und da muss ich auch dazu sagen, ein Fitnesstrainer muss nicht immer ein Sixpack haben und ein Fitnesstrainer muss nicht einen sogenannten 50er Oberarm haben, also 50 cm Oberarmumfang, ja. Er muss einfach in irgendeiner Art und Weise mit dem Sport auch aktiv, wenn es geht, verbunden sein oder das reicht. Also dieses Reduzieren aufs Körperbild, genau, das ist das riesige Problem. Man schaut auf Social Media, wer schaut am besten auf, das muss der beste Trainer sein. Und in nichts ist der Wahrheit ferner. Mhm. Der schaut deswegen so aus, weil er natürlich was macht, ja, aber weil er die Genetik das erlaubt. Genauso wie, wenn ich auf Instagram ein Video poste, wo ich 350 Kilo Kreuz hebe, dann hebe ich das nicht, weil ich es fünffache von anderen trainiere. Das hebe ich deswegen, weil meine Genetik das erlaubt. Also meine Genetik, meine Morphologie, meine Anthropometrie, meine Muskelansätze, meine Muskelursprünge, meine Muskelfasertypisierung, die erlaubt das und ich trainiere aber das Gleiche wie einer, der vielleicht nur 180 Kilo, nur 150 Kilo, nur 100 Kilo hebt. Rein an der Leistung und rein an der Optik jemanden zu beurteilen, ob der gut oder schlecht oder cool oder nicht cool ist oder weiß ich nicht was, ein Trottel oder keiner, ich glaube, das ist das große Problem, eines der großen Probleme, dem wir momentan tatsächlich in unserer Gesellschaft entgegenwirken sollten. Dieses Körperbild und dieser Körperbildwahn und wer erfolgreich ist und erfolgreich ist der ein Sixpack hat.
Ich hab immer versucht, also als Daumenregel, wie ich begonnen habe zu trainieren, ich habe versucht, das Trainerwahlproblem zu lösen mit Altersdiskriminierung. Ich habe mir einfach immer angeschaut, wer ist der älteste Trainer in dem Gym, der trotzdem noch ein gewaltiges Viech ist, weil ich mir gedacht habe, wenn der in dem Alter, weißt, wenn das Testosteron schon zurückgeht, noch so ein Viech ist, dann muss er hart trainieren. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der 30 Jahre älter ist als ich und noch immer hart trainieren kann, dann muss er die Ausführungen wahrscheinlich so gut können, dass ihm nicht alle Gelenke eingegangen sind in den ganzen Jahrzehnten. Und ich glaube, das ist eine völlig schwachsinnige Daumenregel.
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wie viele Trainer kennst du, die tatsächlich im Trainerberuf schon 20 oder 25 Jahre tätig sind? Fast null. Die meisten sind extrem jung, aber es gibt wirklich im Fitnesstrainerberuf wenige Leute, die seit Ewigkeiten dabei sind. Da darf man schon mal hinschauen. Weil die haben Trends und Entwicklungen durchlaufen, die dürften auch sich immer wieder weiterbilden, sonst wären sie nicht weiter Trainer. Ich meine jetzt nicht die, was angesandelt hinter der Decke stehe und nur Neiberschick ausschenken und sonst nichts mehr tun und groß reden,
wie es früher. Wenn sie das seit 30 Jahren machen, können sie sicher gut Eiweißshakes
ausschenken. Perfekte Eiweißshakes. Totalen Ärmel, ne? Die regelmäßige Bewegung.
Genau, das schieben sie über die Bar. Aber das ist meiner Meinung nach nicht ungerechtfertigt, auch auf das zu sehen. Ja, muss ich sagen. Jetzt sind wir vom Alkohol wirklich weit weggekommen, muss
ich sagen. Ich habe noch eine Sixpack-Frage. Ein Sixpack haben ja praktisch alle Menschen, aber bei den meisten sieht man nicht.
Genau, wir reden jetzt tatsächlich nicht vom Alkohol-Sixpack. Ja, also und das ist eine sehr gute Analogie.
Aber das sind ja Bauchmuskeln, die sollen ja funktionieren. Das heißt, das hat ja jeder in irgendeiner Ausprägung, aber meistens ist halt dann Fett drüber.
Du hast komplett recht. Also dieser typische Sixpack, wie entsteht der überhaupt? Der entsteht aus der Form des Muskels. Der Muskel ist der sogenannte Rectus Abdominis, der gerade Bauchmuskel, der hat Zwischensehnen. Platten, Zwischensehnensegmente, die nennt man Intersectiones tendineae. Ja, also die, der Muskelbauch, dann der Sehne, der Muskelbauch. Und je nachdem, wie viel dieses Zwischensehnen du drinnen hast, desto mehr Muskelbauchsegmente hast. Und dann kommt halt eventuell, wenn man tatsächlich sehen würde, der sogenannte Sixpack raus. Mhm. Wenn man mehr dieser Segmente hätte, dann hätte man ein Eightpack. Es gibt Leute, die haben ein Tenpack. Es gibt aber auch Leute, die haben ein Fourpack. Ja, also, und warum hat man diese Zwischensehnenplatten? Damit die Bauchmuskulatur in diesem gesamten faszialen Apparat auch ihre Aufhängung findet. Sonst wird irgendwie außerhängen die ganze Zeit, weil das funktioniert, würde nicht so gut funktionieren. Und du hast komplett recht. Sehen tut man das Ganze nur, wenn man natürlich die Fettschicht entweder so massiv reduziert, dass das optisch sichtbar ist, oder wenn man die Bauchmuskulatur so exorbitant groß gestaltet, dass man es nach außen sieht.
Durch die Wampen durch.
Die Kombination aus beiden, wenn man das natürlich optisch herausarbeiten will, wäre natürlich der schnellste Weg, sagen wir so. Aber wenn man jetzt sagen will, ab wann sieht man einen Sixpack, kann man sehr, sehr schwer sagen, unter 15% Körperfett ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch. Bei einem Mann, bei einer Frau ist es ein bisschen früher schon der Fall, also ob 20% Körperfett, dass man da tatsächlich schon einiges an Bauchmuskulatur zu sehen bekommt. Die richtigen Wettkampf-Bodybuilder und Wettkampf-Bodybuilderinnen, die auf der Bühne stehen, wo man immer sagt, so will ich nicht ausschauen, also genau die sagen, so, die, wo man nicht ausschauen will, das ist irgendwo im Bereich 5% Körperfett, also, und natürlich angemalt. Also, das sind lackierte, fettfreie.
Daher kommt die Peking-Ente über.
Also, jetzt wissen wir es wieder, gell?
Ja. Aber vielleicht, wenn wir über Sixpack sprechen und Fett und so, sollte man vielleicht vollständigkeitshalber dazu sagen, wenn man jetzt das Ziel hat, ein Sixpack zu haben, da kann man halt zwei Dinge tun. Man kann die Muskulatur aufbauen, indem man halt Bauchübungen macht oder Ganzkörperübungen, wo das Sixpack viel mitarbeitet. Und man kann Fett abbauen, damit man ihn besser sieht. Aber was halt nicht funktioniert, ist, dass man jetzt sagt, ich möchte lokal da am Fett, am Bauch die Wampen wegtrainieren. Und das glaube ich nach wie vor viele, dass das geht. Also wenn das Problem ist, dass diese Segmentierung der Bauchmuskeln nicht durchs Fett ersichtlich ist, dann bringen wir die Sit-Ups per se jetzt optisch nix.
Also es gibt diese typischen Shaping-Studios, kennst du alle? Früher, ich will jetzt keinen.
Ja. Ja,
die, also vom.
Ich kenne keines.
Ich sei froh, du hast nichts versammelt, wo man angeblich die werben, dass man lokal Fett verbrennt, also Fett verbrennt ist eigentlich der falsche Ausdruck, Fett verliert, eine Spot Reduction an Körperfett mehr oder weniger. Und die arbeiten, die weisen dann immer Studien vor, wo das sein sollte, aber diese Studien haben weder Kontrollgruppe drinnen, noch sind sie auf einer hohen wissenschaftlichen Basis basierend, ja. Wie du richtig sagst, Martin, man geht momentan davon aus, dass schon jeder Mensch woanders schneller Körperfett verliert, aber was nicht geht, ist, ich will nur beim Bauch Körperfett verlieren, deswegen mache ich nur Sit-Ups.
Und das ist quasi schon
miteinander. Es wäre ein lustiges Bild, ein Sixpack, aber ein Mordstrom Hüftspeck, das ist.
aber es ist, glaube ich, schon,
also völlig verbaut.
Weil du das ansprichst, also es hat schon jeder eine Tendenz, wo er schneller Fett ansetzt und Fett verliert. Zum Beispiel Frauen wahrscheinlich eher auf den Beinen, Männer eher am Bauch und so. Jetzt so als grobes Mittel.
Ich muss ehrlich sagen, ich kenne keine aktuellen Studien dazu. Das war interessant, ob das noch immer so ist oder ob man das noch
vorgestellt hat. Ich glaube, das viszerale Fett ist schon eher eins, das bei Männern...
Viszerell ist auf jeden Fall ein Problem. Ja. Weil das ist etwas, was sehr, sehr stoffwechselträger ist. Ja. Ah, nein, Blödsinn. Stoffwechselaktiv ist und das ist ein Problem.
Entzündungsfördernd.
Ja. Fördernd, richtig, ja.
Also das Bauchfett. Aber man kann es sich nicht aussuchen. Also man kann jetzt nicht sich aussuchen, ich wäre gern der Typ, der eher so an die Arme schnell Fett abbaut oder eher am Bauch, sondern das geht quasi in dem Verhältnis, in dem es passiert. Und ich kann mir nur aussuchen, Kaloriendefizit weniger Körpermasse, genau. Oder? Weniger Fett?
Richtig. Du kannst das aussuchen, du kannst in ein Kaloriendefizit gehen, hast auf Deutsch, du isst weniger, als du verbrauchst, ja. Dann ist die Erwartung da, dass du irgendwann einmal, und das ist sehr, sehr vorsichtig zu genießen, ja. Das kommt darauf an, wie lange man das hat und in welchem Verhältnis man das hat und alles drum und dran, aber dass die Erwartung da, dass man dann tatsächlich Körperfett abbaut, die ist logisch, ja. Du nimmst einfach weniger zu dir und verbrauchst mehr das, was du hast, logischerweise. Das ist ein wichtiger Punkt zu Weihnachten. Wenn ich einmal mit der Familie essen gehe, oder ein zweites Mal von mir aus, das ist nicht schuld daran, dass ich nicht den Körperfettanteil habe, den ich gerne haben würde. Es sind, wie du richtig sagst, zwischen 26. und um 24. nächsten Jahres, das ist das Problem, weil du musst dir vorstellen, für ein Kilo mehr Körperfett muss ich ein Excess Calories haben von ungefähr 7000. Wieso das heißt? Das heißt, also, da muss ich am Tag 10.000 Kalorien mehr einstellen. Das wird hart. Also, viele Leute glauben ja, dass das Abnehmen schwer ist. Es sollen einmal Leute, die eher schlanker in der Gesellschaft wirken, die sollen einmal zunehmen wollen. Das ist ja viel härter.
Naja, so schwer ist das nicht. Also, ich habe da viel Erfahrung mit Zunehmen. Das geht tadellos, ohne viel Anstrengung.
Nein. Jeder hat seine eigene Challenge im Leben. Aber wie gesagt, 7000 Kilokalorien mehr innerhalb dieser kurzen Zeit, das muss schon, also das ist hart. Ja. Und dann sind wir nur bei 1 Kilo Fett mehr. Wir reden da nicht gleich von, kauft einmal 1 Kilo Butter und dann streicht das am Körper, was man halt jeden Tag am Abend dann tut manchmal, wenn man nicht gesehen wird oder so irgendwas. Das verteilt sich dann doch irgendwie. Ja. Also so viel ist das dann auch nicht. Ja.
Zunehmen in kurzer Zeit, auch da muss man wie bei der Osteoporose-Prophylaxe einfach dranbleiben.
Da muss man wollen. Also das muss man wirklich wollen, ja.
Das war jetzt die beruhigende Botschaft zum Stefanitag. Man kann ruhig noch einmal und noch einmal in den Keller gehen und schon beim Keks auf die Keksschale legen. Kann man schon essen, noch einmal essen und noch einmal essen. Das ist nicht der Grund, warum man dann im Sommer die Badehose nicht mehr so gut passt oder der Bikini oder der Badeanzug.
Genau so ist es. Also trinken, Alkohol trinken ein bisschen weggelassen, aber ruhig die Feiern, einmal ruhig essen, wenn es dazu ist.
Wenn es zu viel ist, hat der Körper Detox-Funktion eingebaut, die Erbrechen heißt, dann kommt sehr vieles sehr schnell wieder raus. Wir haben ganz kurz, beziehungsweise ich habe ganz kurz angekündigt, es gibt eine Gelegenheit, wo Alkohol nicht per se als Gift bewillkommnet wird vom Körper, sondern wo man sogar Alkohol trinken muss, und zwar, wenn man überleben möchte.
Ja, genau, das ist vielleicht die frohe Botschaft ums neue Jahr herum. Manchmal kann Alkohol auch Leben retten, allerdings nur in einer sehr speziellen Situation. Und zwar, wenn wir Alkohol sagen, meinen wir ja das Ethanol, also den Trinkalkohol. Es gibt ja anderen Alkohol auch, zum Beispiel Methanol. Der passiert, wenn man beim Destillieren nicht aufpasst und ganz gierig ist und gleich den Vorlauf auch mittrinkt. Also wenn man ganz einen billigen Fusel vielleicht kauft.
Und Mistviererwein.
Und Methanol wird auch verstoffwechselt von Enzymen in unserer Leber zu Formaldehyd und Ameisensäure. Und die sind natürlich ebenfalls toxisch, aber mit denen kommt unser Körper nicht wahnsinnig gut zurande, beziehungsweise braucht er ein bisschen länger, um die dann auszuscheiden über die Niere. Und wenn ich da jetzt größere Mengen Methanol trinke, dann reichert sich das halt eine Weile im Körper an, weil der Körper halt nicht nachkommt mit dem Abbauen. Und das kann dann aber sehr schnell sehr toxisch werden. Also das kann zu Organschäden führen, Organversagen. Blindheit bis hin zum Tod möchte man natürlich nicht. Aber der Alex hat es ja schon angesprochen, der Alkohol hat quasi Stoffwechselpriorität, glaube ich, hast du es genannt.
Das ist quasi also ein Einsatzfahrzeug im Stoffwechsel, der hat Vorfahrt.
Richtig, genau, aber ein dubioses. Ja.
In dem Fall aber ganz hilfreich, weil was macht man, wenn jetzt jemand eine Methanolvergiftung hat? Ja, die klassische Therapie eigentlich, also eine, die es schon lang gibt und die auch tatsächlich lebensrettend sein kann, ist, dass man quasi der Leber etwas hinschmeißt, was sie noch lieber abbaut als Methanol, und das ist halt in dem Fall Ethanol. Mhm. Das heißt, wenn Ethanol vorhanden ist, dann sind die ganzen Leberenzyme eher damit beschäftigt, das Ethanol abzubauen und können das Methanol nur so ein bisschen nebenbei auch noch weiter abbauen, aber das passiert dann mit einer Rate, wo die Niere damit nachkommt, das wieder alles auszuscheiden, diese Stoffwechselprodukte. Und dadurch reichern die sich halt nicht an. Das heißt, das kann tatsächlich lebensrettend sein. Das ist etwas, das man machen kann, wenn man ein bisschen an Vorlauf getrunken hat, was ich bitte trotzdem niemandem empfehlen möchte, ist, dass man danach einfach im Krankenhaus vielleicht einen 40-prozentigen Schnaps bekommt. Das ist die klassische Therapie und dann so ein, zwei Tage 1 Promille Spiegel hält.
Aber man kriegt den jetzt nicht als Stamperl, sondern intravenös, oder?
Man hat heute tatsächlich andere Möglichkeiten auch, aber wenn es einmal Schnee gehen soll und man nicht so viel daheim hat. Nein, das möchte ich niemandem empfehlen, aber das ist etwas, das wird angewendet, das wurde angewendet und das funktioniert
tatsächlich. Da macht man da Leber ein Lockangebot, dass sie das Ethanol lieber nimmt und in den Stoffwechsel, im Stoffwechsel vorzieht. Also das ist wie in einer Arztpraxis, wenn man jemanden kennt, wird man vorgezogen und dann sind die anderen zwar grantig, aber sie werden langsam auch abgearbeitet.
Genau, wenn der Körper quasi dann die Wahl hat zwischen einem ganz Orgengift und ein bisschen weniger Orgengift, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er den bisschen weniger Orgen den vorträgt.
Die Privatpatienten mehr oder weniger.
Ethanol zahlt das Methanol
nicht. Ja, genau. Und das ist eben die vermutlich einzige oder eine der ganz wenigen Gelegenheiten, wo Alkohol dringend notwendig ist, damit es dem Körper besser geht.
Bestimmte Konzerte, auf die ich aber nicht gehe, wo es vielleicht auch angemessen wäre.
Dieser durch die Bank besinnlichen Ausgabe für Leib, Seele und Knochengerüst kommen wir wie immer am Ende zu den Tipps, Verkündigungen, Ankündigungen und Verlautbarungen. Es neigt sich der Herbst, das ist quasi der Jubelherbst gewesen der Science Busters. 15 Jahre Science Busters haben wir den ganzen Herbst gefeiert und die gute Nachricht ist, wir feiern natürlich weiter, weil es so ein schöner Anlass ist und sie so leicht weitererzählt, wenn wir das ganze Frühjahr auch noch weiter feiern. Wir haben begonnen im September, da ist unser Buch herausgekommen, vor genau 3 Monaten, übrigens am 26. September. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Und es gibt seit Anfang Dezember, nämlich genau seit Krampus, auch als Hörbuch, hervorragend gelesen von Thomas Leubel, der schon unsere letzten beiden Bücher gelesen hat und auch von uns ein wenig. Ist erschienen im Hörverlag, das gedruckte Buch im Hansa Verlag.
Und zum Jahresende gibt's noch 4-mal die Science Busters live, und zwar zuerst Bauernsilvester mit Florian Freistetter, Ruth Grützbauch und Martin Buntekamp, und zwar morgen am 27.12. in der Helmut-List-Halle Graz und am 30.12. dann im Stadtsaal Wien.
Am 31.12. ist auch heuer wieder Silvester. Wir haben nachgeschaut, es ist geplant und wird durchgeführt und deshalb spielen wir auch zu Silvester unseren traditionellen naturwissenschaftlichen Jahresrückblick, Ausgabe 2022, diesmal wieder im Schauspielhaus Wien, 2 Vorstellungen, 18 Uhr und 21 Uhr im Line-Up Florian Freistetter, Martin Moder und ich.
Und dann geht's im Jänner wieder nach Deutschland. Noch einmal, weil wir so oft verschoben haben, spielen wir die Global Warming Party. Und zwar am 19. Jänner in Berlin, am 20. Jänner in Dresden, am 21. Jänner in Leipzig und am 22. Jänner, da spielen wir dann unsere Jubelshow Planet B im Lustspielhaus in München. Und weil die erste Show am 22. schon ausverkauft ist, spielen wir tags drauf am 23. noch einmal Planet B, ebenfalls im Lustspielhaus München.
Das wird dann die Deutschlandpremiere gewesen sein. Dann kommen wir wieder zurück mit unserer Jubelshow Planet B nach Österreich. Am 30.01. spielen wir es im Stadtsaal Wien und am 23.02., also Februar, im Orpheum Wien.
Und der Martin Buntigam geht auch wieder allein auf Achse mit seinem Solo Glückskatze. Ist am 6. und 7. Jänner im Kabarett Niedermeier in Wien, am 10. und am 11. im Theatercafé Graz und am 13. Jänner in Guck in Brunau, Oberösterreich.
Braunau heißt Braunau. Brunau normalerweise, wenn man reinfährt.
Habe ich eh gewusst. Jetzt halt in Graz gespielt oder irgendwas, was ich kenne.
Brauner ist ein, gerade in der österreichischen Geschichte, ein nahezu unbelasteter Name, niemand jemals gehört. Alle Links und Hinweise und Studien findet man wie immer in den Shownotes.
Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können, an podcast@sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook, gern als Audiofile.
Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Stoffen, Springen, Osteoporose vorbeugen und was immer man mit dem Podcast machen kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Servus.
Tschüss.
Wiederschauen. Ugh!